Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ich danke euch, dass ihr euch auf dieses Thema eingelassen habt. Wenn ich so in die Runde gucke, so zahlreich, also mir zittern innerlich die Knie, auch wenn ihr das jetzt nicht so seht. Vor allen Dingen auch einige von meiner Familie sind mit da und auch einige geistliche Väter sind mit da. Von daher bin ich gespannt, wie Gott das macht, dass er mir die Ruhe jetzt auch gibt dafür. Und natürlich auch vielen Dank, dass ihr euch eingelassen habt, gerade weil auch ein Sünder hier vorn steht. Ein Sünder, der sich als Säufer in der Sünde gewälzt hat. Da war der Ehebruch noch das Harmloseste. Es war Mord dabei, wir haben ein Kind abtreiben lassen. Aber der Herr Jesus hat es alles vergeben. Hat das alles vergeben. Und das Thema ist für Neubekehrte wie für Leute, die schon länger im Glauben stehen, gleichermaßen von großer Bedeutung. Entstanden ist das Thema als Nachbereitung einer Evangelisation in Werdau. Die sammeln dann die Neubekehrten immer mal noch zu einer Runde, also zu einer Stunde, wo sie dann solche Themen präsentiert bekommen, wo dann auch Fragen gestellt werden können. Und es ist eigentlich schade, dass man sowas in der Schublade verschwinden lässt. Und deswegen halte ich das heute hier. Ist Sünde wirklich schlimm? Sünde, was ist das eigentlich? Ist Sünde nur das eine oder andere moralische Vergehen? Oder wie weitläufig oder weltlich gesagt wurde, wenn man vielleicht zu viel Schokolade gegessen hat, ein Stück Torte zu viel gegessen hat? Süße Versuchung, ne? Schokolade. Oder wie es heißt, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Oder wie auch immer die Sprüche lauten. Selbst im Straßenverkehr, wenn man dort Verkehrsregeln übertreten hat, dann ist man ein Verkehrssünder, wobei das nun wieder etwas Bedeutung hat. Denn man soll sich ja auch als Christ an die Regeln des Landes halten oder an die Gesetze. Für viele hat Sünde ganz bewusst den Reiz des Verbotenen. Ne? Sündigen, das klingt doch interessant. Nicht eingeengt sein, selber bestimmen, was gut oder was schlecht ist. Und genauso sieht die Bibel den Menschen. Auf der Suche nach Freiheit und zwar nach seinen eigenen Vorstellungen. So ist der Mensch. Je weniger traditionell oder gar religiös bestimmt, desto besser. Wobei bei dem Begriff religiös, ich habe es einfach mal so dahergesagt, man könnte auch sagen, je weniger christlich. Ne? Freiheit ohne Gott. Freiheit für den Einzelnen, das wollte Gott auch. Und das schon von Anfang an. Freiheit in einer Liebesbeziehung mit seinem Menschen. Und das war das Paradies. Nur blieb es nicht dabei. Denn Adam und Eva, das erste Paar, geriet ins Hinterfragen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, flüsterte man ihnen ein. Und sie gaben diesen Stimmen nach. Was folgte, war nicht Freiheit, sondern Ziellosigkeit, eine Trennung von Gott. Das lesen wir im ersten Buch Mose, im Kapitel 3, und wir kommen später noch auf diese Verse. Das versteht die Bibel unter Sünde, wenn der Mensch nicht mehr in einer Gemeinschaft mit Gott leben will, sondern diese ablehnt und seine eigenen Pläne verfolgt und diese konsequent durchsetzt. Diese Haltung, diese Ursünde nahm damals ihren Anfang und jeder Einzelne, auch unter uns, bekräftigt diese durch die Tatsünde, die wir ja immer noch tagtäglich begehen. Beziehungen zerbrechen, gute Vorsätze fehlt die Kraft und das ganze Leben hat etwas unendlos Mühevolles. Etwas unendlos Mühevolles. Keiner ist ein Heiliger. Niemand hat etwas aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Das sagt die Bibel. Und so ist es auch. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Römer 3, Vers 12. Das Ziel für das Leben wird verfehlt, hier in dieser Welt und auch später für die Ewigkeit. Hölle heißt dieses selbstgewählte, andauernde Getrenntsein von Gott. Und hören wir noch was von Hölle in den Verkündigungen? Eher selten, sehr weit zurückgegangen. Und dabei hat Jesus von nichts anderem so viel gesprochen wie von der Hölle. Aber wie nun kam die Sünde in die Welt? Ich lese uns aus dem 1. Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 13. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und was böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Soweit Gottes Wort. Und das ist der Sündenfall. Das dritte Kapitel im 1. Mosebuch ist für das Verständnis der Bibel von äußerster Wichtigkeit und markiert einen gewissen Wendepunkt. Könnt ihr zu Hause mal ausprobieren, lest doch mal die Kapitel 1 und 2, lasst das Kapitel 3 weg und lest dann mit Kapitel 4 weiter. Oder mit Kapitel 4 bis 11 weiter. Ihr werdet feststellen, dass etwas Wichtiges fehlt. Dass man die Kapitel 4 bis 11 vom Inhalt her gar nicht verstehen kann, wenn man das Kapitel 3 übersprungen hat. Denn zunächst, wie in Kapitel 1 und 2 beschrieben, läuft alles perfekt mit dem Menschen. Er lässt sich nichts zu Schulden kommen und pflegt enge Gemeinschaft mit seinem Schöpfer, mit Gott. Aber wenn wir dann zu Kapitel 4 weitergehen und bis Kapitel 11 lesen, stoßen wir überall auf Eifersucht, auf Bosheit, Lüge, Zorn, Rebellion, Bestechung und sogar auf Mord. Und auf die Verurteilung dieser Verfehlungen natürlich. Da stellt sich natürlich die Frage: Wo kommt das alles her? Wann hat es angefangen? Wo hat die Sünde ihren Ursprung? Man kann ja nicht behaupten, dass in Kapitel 3 tatsächlich der Ursprung der Sünde beschrieben ist. Doch sofern sie den Menschen betrifft, nahm hier alles seinen Anfang. Der sogenannte Sündenfall ist für die gesamte Menschheit von einer ungeheuren Tragweite. Ein Bibelkenner hat das, was im dritten Kapitel im 1. Mosebuch beschrieben wird, etwas übertrieben, aber durchaus zutreffend zusammengefasst. Er schreibt: Hier kommen wir zur Quelle, von der viele Ströme göttlicher Wahrheit ausgehen. Hier beginnt das große Drama, das seit Tausenden von Jahren auf der Bühne der menschlichen Geschichte aufgeführt wird. Und dieses Drama ist immer noch nicht zu Ende. Hier finden wir die göttliche Erklärung dafür, warum sich der Mensch in einem so bedauernswerten, gefallenen Zustand befindet. Hier erfahren wir etwas über die raffinierten Machenschaften unseres Feindes, des Teufels. Hier zeigt sich die Unfähigkeit des Menschen, auf dem Pfad der Gerechtigkeit zu bleiben, wenn er sich nicht an Gottes Gnade festhält. Hier entdecken wir, welche geistlichen Folgen es hat, wenn der Mensch sündigt und vor Gott flieht. Und hier erfahren wir, wie Gott einen schuldig gewordenen Menschen beurteilt. Des Weiteren wird die Neigung der menschlichen Natur entlarvt, eigene moralische Verfehlungen zu vertuschen. Aber zum Glück erfahren wir auch etwas über die gnädige Vorsorge, die Gott getroffen hat, um unserer großen Not zu begegnen. Hier beginnt jener wunderbare Strom von Prophetien, die durch die ganze Heilige Schrift fließt. Hier lernen wir, dass der Mensch einen Vermittler braucht, um mit Gott wieder Gemeinschaft pflegen zu dürfen. Die Schlange lässt den Menschen an Gottes Worten zweifeln. In unserem Kapitel wird zunächst der Ausgangspunkt des Dramas beschrieben. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott daher gemacht hatte. Und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Wollen wir uns einmal fragen, warum der Mensch, in diesem Fall Eva, überhaupt in Versuchung geführt wird? Der Mensch war zunächst ein völlig unschuldiges Wesen. Die Unschuld wurde ihm gewissermaßen in die Wiege gelegt. Aber als rechtschaffend oder gerecht kann man ihn nicht bezeichnen. Denn ob jemand rechtschaffend oder gerecht ist, zeigt sich erst, wenn er auch einen anderen Weg wählen kann. Für was er sich dann entscheidet. Ne? Die Versuchung Evas sollte also an den Tag bringen, ob sie sich für Recht oder Unrecht entscheiden würden. Das ist auch heute noch so. Wenn in unserem Leben eine Versuchung auf uns zukommt, gehen wir entweder geistlich gestärkt daraus hervor oder wir kommen zu Fall und müssen mit den Konsequenzen klarkommen. Wir merken, der Garten Eden war kein Gewächshaus, in dem Adam und Eva wohl behütet ihr Leben genießen konnten. Ihre unschuldigen Gemüter sollten vielmehr zu gereiften Persönlichkeiten heranwachsen. Deshalb wurden sie in Versuchung geführt. Der Mensch wurde als Wesen erschaffen, das Verantwortung übernehmen soll. Zu dieser Verantwortung gehört es unter anderem, Gott zu ehren, ihm zu gehorchen, ihm zu dienen und sich seiner Herrschaft zu unterstellen. Schließlich hat sich der Mensch nicht selbst erschaffen. Ich denke, das wird keiner von uns behaupten wollen. Sondern der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Es wird schon einen guten Grund dafür gegeben haben, dass Gott zu dem Menschen sagte, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. 1. Mose 2, Vers 17. Auf jeden Fall war der Baum der Erkenntnis nicht der einzige Baum im Garten Eden, der essbare Früchte trug. Wäre es so gewesen und der Mensch hätte hungern müssen, dann wäre es zynisch von Gott gewesen, ihm zu verbieten, von diesem Baum zu essen. Aber es gab genügend andere Bäume im Garten, die Früchte trugen, sodass er, der Mensch, überhaupt nicht gezwungen war, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Die Entscheidung, Gott zu gehorchen oder nicht, lag also allein in seiner Verantwortung. Im ersten Vers unseres Kapitels haben wir Bekanntschaft gemacht mit der Schlange. Als normal denkender, vernünftiger Mensch fragt man sich, wo kommt dieses Viech nur her? Wie ist es in den Garten Eden gelangt? Eine Antwort gibt die Bibel an dieser Stelle nicht. Nur so viel scheint klar, sie tritt plötzlich in Erscheinung. Wie ein Geschöpf, das lautlos über den Boden kriecht, darf man sich diese Schlange allerdings auch nicht vorstellen. Vielleicht hat der Satan die Gestalt dieses Lebewesens einfach für seine Zwecke missbraucht. Das klingt zwar ein bisschen befremdlich, wird aber von Paulus im 2. Korintherbrief indirekt bestätigt. Dort heißt es, er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. 2. Korinther 11, Vers 14. Wenn der Satan die Macht besitzt, sich als Engel des Lichts zu verstellen, wie viel mehr dürfte es ihm möglich gewesen sein, sich in die Schlange hineinzubegeben? Über die Herkunft des Satan gibt es in Jesaja 14 und Hesekiel 28 ein paar Andeutungen. Dort ist von einem gefallenen Morgenstern beziehungsweise von einem glänzenden Cherub die Rede. Und im Buch der Offenbarung finden sich mehr Informationen über den Teufel und seine Eigenschaften als im ganzen Rest der Bibel. Da heißt es zum Beispiel in Kapitel 12 über ihn: Er wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Offenbarung 12, Vers 9. Und in Kapitel 20 der Offenbarung, Vers 2, ein Engel ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und band ihn für 1000 Jahre. Wenn man diese beiden Verse liest, kommt man gar nicht auf die Idee, dass mit der Schlange im Garten Eden ein gewöhnliches Reptil gemeint sein könnte. Ich bin mir ziemlich sicher, auch Adam und Eva im Garten Eden bekommen es nicht mit einem herkömmlichen Schlangenexemplar zu tun. Denn diese Kreatur, von der wir heute sprechen, besaß erstaunliche Fähigkeiten. Zurück zu unserem Kapitel. Die Schlange hat Eva gefragt, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Die Antwort folgt in den Versen 2 und 3. Da sprach die Frau zur Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Ich möchte an dieser Stelle eine heikle Frage stellen. Warum spricht die Schlange nicht den Mann, sondern die Frau an? War die Frau etwa leichter verführbar? Vielleicht schon, denn Gott erschuf ja zunächst Adam und erlaubte ihm, von den Früchten aller Bäume im Garten zu essen. Nur von dem einen Baum sollte er die Finger lassen. Die Instruktion hat Adam genau gekriegt. Erst danach wurde Eva erschaffen und bekam von Adam gesagt, welche Spielregeln sie im Garten Eden einzuhalten hätte. Das waren gewissermaßen Informationen aus zweiter Hand. Und da neigt man schon mal dazu, diese nicht ganz zu ernst zu nehmen. Wissen wir alle persönlich, wenn ein Gerücht in die Welt gesetzt wird, jeder fügt noch was hinzu oder lässt das, was das Ganze noch etwas abflachen könnte, weg. Informationen aus zweiter Hand. Und außerdem gibt es eine Reihe von positiven Eigenschaften, die man im Allgemeinen eher der Frau zuschreibt, die aber in bestimmten Fällen zum Fallstrick werden kann. Dazu würde ich die Bereitschaft zur Kommunikation zählen und die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Stellt euch vor, die Schlange hätte versucht, mit einem mundfaulen Mann ins Gespräch zu kommen. Da hätte womöglich gesagt, was sollen wir? Eine Frucht essen vom Baum der Erkenntnis? Nö, lieber nicht, wer weiß, wie die schmeckt. Bloß keine Experimente. Wie auch immer, eines ist klar, der Satan in Gestalt der Schlange wusste genau, was er tat. Er ging sehr geschickt vor und stellte eine äußerst subtile Frage. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Mit dieser Frage sät er Zweifel in das Herz der Eva. Sie sollte an Gottes Worten zweifeln. Und zugleich wurde ihre Neugier geweckt. Sie antwortete zwar, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes, der mitten im Garten steht, hat Gott gesagt, esst nicht davon. Und genau das hat Gott wirklich gesagt. Doch dann fügt Eva noch etwas dazu. Rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Warum diese Übertreibung, die über das hinausgeht, was Gott angeordnet hatte? Die Schlange jedenfalls reagiert auf ihre Weise. Die Schlange zieht Gottes Worte in Zweifel. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Man beachte die Wortwahl der Schlange. Sie hätte ebenso sagen können: Ihr werdet wohl nicht sterben, oder es ist nicht ganz sicher, ob ihr sterben werdet. Doch stattdessen sagt sie: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Auf einmal steht nicht mehr das Sterben müssen im Mittelpunkt, sondern die Frage, ob Gott die Wahrheit gesagt hat. Die Schlange sieht Zweifel an Gottes Liebe, an seiner Güte und an seiner Gerechtigkeit. Kann Gott wirklich gut sein, wenn er Adam und Eva gewisse Einschränkungen auferlegt? Und schließlich zieht die Schlange Gottes Heiligkeit in Zweifel, indem sie verspricht, dass Adam und Eva selbst so sein könnten wie Gott. Noch einmal zurück zu Eva. Sie begeht den Fehler, den Worten Gottes noch eines obendrauf zu setzen, indem sie behauptet, die Früchte vom Baum der Erkenntnis nicht einmal berühren zu dürfen. Was hier wie eine unbedeutende Kleinigkeit wirkt, hat bis heute System. Während liberale Christen, ebenso wie Gottesleugner, gern etwas vom Wort Gottes weglassen, fügen fanatische Christen und Sektierer gern etwas hinzu. Und beides ist natürlich nicht in Ordnung. Gott warnt uns davor in der Bibel. Es ist kein Zeichen von einer gottgewollten Frömmigkeit, wenn jemand sagt: Durch den Glauben sind wir gerettet. Aber abgesehen vom Glauben muss noch dieses oder jenes hinzukommen. Als Jesus einmal gefragt wurde, was Gott denn von dem Menschen erwartet, antwortete er: Dies ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat. Johannes 6, Vers 29. Und das genügt. Es genügt völlig. Eva fügte den Worten Gottes noch etwas hinzu und bereitet damit eine Angriffsfläche für die Schlange, die auf ganz geschickte Weise Gottes Worte in Zweifel zieht. Dazu weiß Paulus im Römerbrief einiges zu sagen und fordert die Christen zu Glaubensgehorsam auf. Glaube bewirkt Gehorsam gegenüber Gott, Unglaube dagegen führt zu Ungehorsam, wobei Zweifel der oder ein erster Schritt sein kann. Weiter mit Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Die Schlange macht Eva offensichtlich ein unwiderstehliches Angebot und spricht dabei menschliche Sinne und Bedürfnisse an. Von dem Baum wäre gut zu essen. Damit rückt das leibliche Wohl des Menschen ins Blickfeld. Der Baum sei eine Lust für die Augen. Hierzu könnten euch Werbepsychologen einiges erzählen. Und der Baum sei verlockend, weil er klug mache. Und damit wären die religiösen Bedürfnisse des Menschen angesprochen. Alle drei Punkte finden wir in drei Evangelien wieder, wo darüber berichtet wird, dass Jesus in der Wüste vom Satan versucht wurde. Matthäus 4, Markus 1 und Lukas 4. Zuerst fordert der Satan ihn auf, aus einem Stein oder aus Steinen Brot zu machen, um seine leiblichen Bedürfnisse zu stillen. Denn Jesus fastete und hatte sicherlich großen Hunger. Dann zeigte der Satan ihm alle Reiche der Welt und bot ihm die Macht darüber an. Wie damals bei der Frucht im Garten Eden sollte über die Augen die Lust am Habenwollen geweckt werden. Und schließlich wollte der Satan Jesus dazu bringen, sich von der Zinne des Tempels herabzustürzen und sich von Gott und seinen Engeln retten zu lassen. Und durch dieses Experiment religiöse Erfahrungen zu sammeln. Und ich vermute, dass der Satan seine Methoden bis heute nicht geändert hat, denn sie funktionieren. Deshalb müssen wir damit rechnen, dass er mit diesen Methoden auch uns um den Finger wickeln will. Also aufgepasst! Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, wird gewarnt, denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. 1. Johannes 2, Vers 16. Des Fleisches Lust. Damit sind wieder die leiblichen Bedürfnisse gemeint. Der Augenlust. Wieder geht es darum, dass über die Augen die Lust am Habenwollen geweckt werden soll. Und hoffärtiges Leben. Damit ist die Überheblichkeit gemeint, sein Leben in die eigene Hand nehmen zu können und Gott einfach außen vor zu lassen, womit wiederum religiöse Bedürfnisse des Menschen angesprochen werden. Alles, das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt, warnt uns der Apostel Johannes. Und der Satan weiß sehr genau, an welchen Stellen jeder einzelne von uns verführbar ist. Der Satan ist ein Feinmechaniker. Und er nutzt natürlich diese Angriffsflächen schamlos aus. So war es auch bei Adam und bei Eva. Der Satan stellt ihnen in Aussicht, dass sie sein werden wie Gott und dass sie wissen werden, was gut und was böse ist, wenn sie entgegen Gottes Gebot vom Baum der Erkenntnis essen. Sie tun es und was die Folgen sind, steht im Vers 7. In diesem Augenblick werden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Den beiden wurden die Augen geöffnet. Das heißt, bei ihnen meldet sich plötzlich das Gewissen. Vor dem Sündenfall waren sie, wie man so schön sagt, unschuldig. Unwissend könnte man auch sagen, denn sie wussten ja nicht, was böse ist. Das ändert sich in dem Moment, in dem sie auf die Schlange hören. Plötzlich merken sie, dass sie nackt sind. Sie flechten Feigenblätter zusammen und machen sich Lendenschürze. Feigenbäume gehören also auf jeden Fall zum Inventar des Gartens Eden. Dabei würden viele Leute, auch Christen, zunächst Apfelbäume nennen, wenn man sie nach den paradiesischen Baumsorten fragt. Als ich das erste Mal gehalten hat in der Gemeinschaft in Werdau, wurde sofort, das waren keine Äpfel, rief plötzlich auch ein relativ Neubekehrter dazwischen. Aber hatte sich schon damit befasst, ist ja löblich, ne? Ja, aber dass es ein Apfel war, dort steht nun wirklich nichts davon in der Bibel, an keiner Stelle. Allein der Feigenbaum wird im Zusammenhang mit dem Garten Eden wirklich namentlich erwähnt. Aus den Feigenblättern dürfte übrigens kaum mehr als ein notdürftiger Sichtschutz entstanden sein. Statt Gott zu beichten, dass sie sich auf den Vorschlag der Schlange eingelassen haben, versuchten Adam und Eva, die Folgen ihres Sündenfalls behelfsmäßig zu kaschieren. Sie wollten nicht zugeben, dass sie der Schlange auf dem Leim gegangen sind. Ähnlich passiert es auch heute noch. Für manche Christen sind spezielle Übungen und Rituale ihr Feigenblatt. Und da nehme ich mich nicht davon aus, passiert mir auch manchmal. Mit dem sie ihre gestörte Beziehung zu Gott kaschieren wollen. Andere Christen wiederum werden auf völlig übertriebene Weise fromm und suchen sich dazu eine passende Gemeinde. Ich finde, man kann in diesem Zusammenhang von einer echten Feigenblattfunktion sprechen. Erstaunlicherweise gibt es dazu im Neuen Testament gewisse Bezugspunkte. Dort wird berichtet, dass Jesus einen Feigenbaum verfluchte, weil er keine Früchte trug. Und nur kurze Zeit später verurteilte er die religiösen Bemühungen seiner Zeitgenossen. denn solche religiösen Bemühungen bringen auch keine Frucht. Sie sind nur ein Deckmäntelchen, mit dem Menschen versuchen, ihr gestörtes Verhältnis zu Gott zu verstecken. Schon bei Adam und Eva war das so, dass der Satan versuchte, einen Keil zwischen Gott und Mensch zu treiben. Der Mensch sollte von Gott entwöhnt werden. Der Satan wollte in gewisser Weise an Gottes Stelle treten. Und der Mensch sollte ihn, den Satan, als seinen Gott akzeptieren. Wenn wir von sündigen Menschen sprechen, denken wir oft an Lüge, an Neid oder Diebstahl. Dabei bestand bei Adam und Eva die Sünde vor allem darin, dass sie an Gottes Worten zweifelten und an Gottes guten Absichten zweifelten. Auch bei dem reichen Jüngling, von dem im Neuen Testament berichtet wird, Matthäus 19, Markus 10 und Lukas 18, ging es nicht um Lüge, Neid oder Diebstahl. Freimütig erzählt er Jesus, dass er sich stets an Gottes Gebote gehalten habe, wobei man auch da ein Fragezeichen setzen muss. Doch was hielt ihn davon ab, Jesus nachzufolgen? Sein Wohlstand war es. Den wollte er nicht aufgeben, denn wer weiß, ob Gott tatsächlich für uns sorgen könnte. Auch er hegte Zweifel gegen Gott. Die gleiche geistliche Wahrheit steckt auch in dem Gleichnis von dem anvertrauten Talenten bzw. den anvertrauten Zentnern. Matthäus 25 und Lukas 19. Da traut jemand den Worten des Besitzers nicht und vergräbt lieber das Geld, anstatt es gewinnbringend anzulegen. Der Besitzer in diesem Gleichnis steht vor Gott. Ihm wird misstraut. Der Sündenfall bei Adam und Eva geschah in drei Schritten. Erstens, Eva stellte fest, dass von dem Baum der Erkenntnis gut zu essen wäre. Zweitens, dass er eine Lust für die Augen wäre. Und drittens, auch noch verlockend, weil er klug machte. Nicht auf einmal, sondern ganz vorsichtig und raffiniert erobert der Satan Schritt für Schritt das Herz des Menschen. Mit Äußerlichkeiten fängt er an und arbeitet sich vor bis zu dem, was den Menschen im Inneren ausmacht. Gott dagegen zielt direkt auf das Herz des Menschen. Die rein äußerlichen religiösen Bemühungen der Pharisäer und Schriftgelehrten hat Jesus beispielsweise rundherum abgelehnt. Einmal hat er zu ihnen gesagt, ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und voll lauter Unrat. Matthäus 23, Vers 27. Was für ein Vergleich. Und von dem Pharisäer Nikodemus verlangte Jesus keine verstärkten religiösen Anstrengungen, sondern sagte ihm, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Johannes 3, Vers 3. Zu solchen tiefgehenden Maßnahmen, die dem Inneren des menschlichen Herzens ansetzen, waren Adam und Eva aber nicht bereit. Statt Gott gegenüber ihre Sünde einzugestehen, flochten sie sich lieber Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze daraus. Vieles, was manche Christen heutzutage auf die Beine stellen, ist um keinen Deut besser und auch da nehme ich mich nicht aus. Statt ihre Sünde zu bekennen, versuchen sie, ihn durch gute Werke zu beeindrucken. Sie rennen ständig in die Kirche oder in die Gemeinschaft oder zur Versammlung, engagieren sich hier, engagieren sich dort. Doch wie es im Herzen aussieht, das möchten sie am liebsten vor Gott verbergen. In unserem Text kommen wir nun zu den Versen 8 und 9. Da heißt es über Adam und Eva, und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Eigentlich sollte der sündige Mensch sich aufmachen zu Gott und ihn um Vergebung bitten. Aber das geschieht nicht. Wie ein unsichtbarer Graben trennt plötzlich die Sünde den Menschen von Gott. Aber Gott gibt sich damit nicht zufrieden. Wo bist du? Erschallt Gottes Stimme im Garten. Vers 10. Und Adam sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Immer noch gibt es von Adam kein Schuldeingeständnis. Stattdessen schiebt er seine Frau die Schuld in die Schuhe, beziehungsweise Gott. Denn letztlich hatte er ja ihm diese unzuverlässige Person zur Seite gestellt. Ein starkes Stück. Adam ist einfach nicht Manns genug, seine Schuld zu bekennen. Aber Eva ist auch nicht viel besser. Vers 13, da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Das Spiel geht also weiter. Auch Eva weist jede Verantwortung von sich. Was für eine große Enttäuschung für Gott. Der Mensch, den er mit viel Liebe geschaffen hat, scheint immer mehr von ihm abzurücken. Misstrauen, Angst und Scham treten ihm entgegen. Wie soll Gott darauf reagieren? Es gibt eine Freiheit durch Gott. Jesus Christus hat die Trennung aufgehoben und die Brücke zu Gott wieder geschlagen. Er, der selber ohne Sünde war, starb am Kreuz für die Sünden von jedem Menschen. Das Ziel der Gemeinschaft mit Gott ist wieder in greifbare Nähe gerückt. Ergreift es auch wirklich, ruft Paulus seinen Lesern zu. Lasst euch mit Gott versöhnen. 2. Korinther 5, Vers 20. Das geschieht, wenn man Jesus für diesen für uns freigemachten Weg öffnet, wenn man ihn in sein Leben hineinlässt und sein zielloses oder sündiges Leben neu auf Gott ausrichtet. Und das ist Buße. Die Macht der Sünde ist durch den Glauben an Jesus Christus gebrochen. Hin und wieder verfehlen wir Gottes beste Absichten immer noch mit unseren Tatsünden. Ich hatte es eingangs gesagt, es passiert täglich. Wer sagt, es passiert ihm nicht, der lügt. Die im Paradies verursachte Ursünde ist jedoch überwunden. Und wir können Gott in einer ungetrübten Liebesbeziehung entgegentreten oder begegnen. Zum Schluss noch einmal die Frage, ist Sünde wirklich schlimm? Eine ernstzunehmende Frage in unserer postmodernen Zeit, wo alles relativiert wird, wo Böses gut und Gutes böse genannt wird. Ist Sünde wirklich schlimm? Ja. Eine noch so scheinbar geringe Sünde schließt vom Himmelreich aus. Darf ein Christ eine Notlüge gebrauchen? Ich denke nein, denn auch eine Notlüge ist eine Sünde. Es gibt nicht eine Stelle in der Bibel, die uns für eine Notlüge legitimiert. Und dort zeigt die Bibel einmal mehr, dass es ein heiliges Buch ist. Im Koran beispielsweise ist es völlig normal, dass für bzw. durch Allah gelogen werden darf. In Sure 3, Vers 54 heißt es, Allah ist der beste Listenschmied oder Ränkeschmied oder Täuscher. Wenn Allah will, dann kann er und wird er jeden Menschen überlisten. Und an dieser Stelle möchte ich aus Luthers Fester Burg zitieren. Groß Macht und viel List, sein grausame Rüstung ist. Da wissen wir, wo der Wind herweht, wenn die vielen Muslime in unser Land kommen. Oder aber auch eine maßlose Unter- oder Übertreibung. Das kann bei einem Zeugnis sein. Auch keine Redeweisheit oder listiger Betrug in der Verkündigung. Moderne Verkündigungslehre sagt, der Köder muss dem Fisch schmecken. Beim letzten Gnadauer Kongress wurde das referiert. Die Bibel sagt, denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug. 1. Thessalonicher 2, Vers 3. oder das Attentat von Stauffenberg. So ehrbar diese Absichten auch waren, auch dieses war ja dann gescheitert, dieses Unterfangen war Sünde. Er hat sich gegen die Obrigkeit erhoben, die von Gott eingesetzt ist. Wir als Menschen werden immer wieder in Sünde fallen, aber wir sollten unsere Sünde bekennen und niemals versuchen zu rechtfertigen. Und Sünde bekennen, wenn mir es bewusst wird, sofort bekennen und nicht auf die lange Bank schieben. Gott ist treu und absolut heilig, und eine nicht vergebene Notlüge schließt vom Himmelreich aus, will ich mit aller Deutlichkeit zum Schluss noch einmal sagen. Amen. Ich lade euch ein zum Gebet. Danke, Vater, im Namen Jesu, dass du eine Möglichkeit geschaffen hast, dass wir Menschen wieder zu dir kommen können. Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast in diese Welt und dass jeder, der an ihn glaubt, an deinen Sohn, dieses neue Leben erfahren kann, jetzt schon in dieser Welt und auch für eine ganze Ewigkeit. Danke, dass immer noch Gnadenzeit ist. Danke, dass wir immer noch Menschen zu dir einladen können. Schenkst, dass wir an die Hecken und Zäune gehen, den Menschen von dir erzählen, von dir berichten und sie zu dir einladen und ihnen sagen, dass bei dir ewige Herrlichkeit möglich ist. Danke für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Du kennst auch die Herzen, die dir noch nicht gehören, heute hier in diesem Raum. Dessen Herzen wollest du anrühren. Und schenk uns Brüdern und Schwestern für solche Herzen auch ein offenes Ohr. Und hab Dank dafür. Amen.